I am wicked in bed, bad man, in the wicked in a lot of the girls love in the world, I am wicked in bed, wicked man, in bad in a bed, I am bad man. So, nach Martina Weinhardt aus der Schirn über Nahosten näher, nun ein Gespräch mit Iman Humaydan Younis, eine Autorin aus dem Libanon, die 1956 in Ain Anoub, einem Dorf im drusischen Teil des Libanon-Gebirges, geboren wurde und dann eben Soziologie an der amerikanischen Universität in Beirut studiert hat und seit 98 als freie Journalistin arbeitet und bisher zwei Romane und mehrere Kurzgeschichten veröffentlicht hat. Wilde Maulbeeren, das Buch, über das wir sprechen, ist eine in dem Sinne Verarbeitung auch der Zeit vor dem Bürgerkrieg, lange vor dem Bürgerkrieg, denn das Buch führt eben in ein libanesisches Dorf, in dem der Großvater wieder beginnt, die Maulbeer, also Seidenraupenzucht, aufzunehmen. Und es geht auch dann in dem Buch um die Suche nach der Mutter, eigentlich wiederum das Thema der Abwesenheit, das eben hier thematisiert wird und worüber wir gleich sprechen werden. No, I will.
No, just for you.
Yeah. Iman Humaydan Younis. You wrote the book Wild Mulberries, and in this book you describe a situation before the civil war in Lebanon and how your grandfather after the First World War started to work again with the wild silk
raising silkworm.
Yeah. And what is it for a topic for you in to write on this subject?
Let me tell you something. Let's start a little bit about my first novel, and it might explain why I came to this, to the second one. My first novel, called Bay Like Beirut, which was translated into French at the beginning of this year, it talks about four women living in a building during the civil war in Lebanon, and really it was as if I'm writing my inner self, I'm writing my skin, I'm writing my suffering in that novel concerning my experience during the war, through four voices, four different female voices. And at a certain time, I felt that I should go back to a earlier time before the war, to where life was very slow in its pace, how families used to live in Lebanon. And in order, I felt in order to answer the questions, the big questions of war, we should go back to the past and see what has been going on at that time. And I chose this topic really because when I was a little girl, my father used to tell me stories about how they used to raise silkworm. And in a way or another, this novel was some kind of a homage for my father, who passed away just 1 year before I published this novel. And I used to sit with him hours and hours, telling me how he used, when he was a little kid, how he used to help his father and his grandfather in picking up mulberry tree leaves, bringing them to the house, and where they used to empty all the rooms and to replace them by silkworms for more than 1 month, because the silkworms, they stay 40 days in order to become a shell or whatever you call it. And it fascinated me the how their life changes during the year. In springtime there are the silkworms, in summer they take care of the wheat, in winter they pick the beginning of winter pick the olives. and always they are working, and their work is very linked to seasons. Their work changed because they were peasants at the end, you see. And I wanted really to go back and see what was going there, how my grandfathers used to live, and maybe to answer my questions of the present.
Yeah.
What happened to Beirut? Why it happened like this? Why the war happened? And I said, let's go from a very, 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 very far point. Then let's come to the present. And now it also it might explain why now I came back to speak about war and the post-war time in Lebanon in my third novel.
Yeah.
I want a link. I want a connection in my work. I want to a clear vision. I have many questions. I want to look for an answer.
Yeah.
And when I wrote my first novel, I didn't have all these answers. I'm just looking.
Yeah.
And this, you can consider this novel a part of my big search for this connection through time and history of our life in Lebanon.
Yeah.
As communities and as individuals.
Yeah. And what has this to do with the disappearance in the novel of the mother? Has this to do maybe something?
You know, I discovered this lately. I didn't realize this while I was writing. You know, the writers, when they write, they don't realize all these themes that they are going to ask, to be asked about. Yani, I realized that always I have a disappeared person. Lately, when I have been asked by journalists, why always your characters are looking for someone or something.
Yeah.
In my first novel, a mother is looking for her daughter.
Yeah.
A wife is looking for the husband who used to be, and khalas, he is there in front of her, but he's no more the one she loved. Always there is that search for something that doesn't exist, or at least it's not in the site, within the site.
Mm.
And in the second novel, the main narrator is looking for her mother who disappeared, and she doesn't know where she is. And at the end, she gives birth to a little girl, and she feels that what she was looking for is in herself, because she was looking for herself at the end, and it is personified in a looking for the other. I don't know, this theme of searching for, it haunts me as a writer, it haunts me always. And when I went back to the university after 18 years of raising kids and making a family and working, I went back to the university in 2001 to finish my MA in sociology, because I was graduated from sociology. And the only topic that really haunted me, I want to work with the mothers of the disappeared, those mothers whose kids and or husbands disappeared during the Civil War. I want to work with them. I want to listen to their stories. I want to see how they are living their disappearance, how they are living the absence, how they are still after 15 years of ending the war. They are still waiting their disappear to come back, and it is a whole apart from the suffering that they are going through day and night, and nobody is listening to them. The search itself is a haunting topic for me.
Mm.
And I think I chose my thesis just because the idea of looking for someone, really, it's, or looking for, let's say, three points, without saying someone or something. The state of being in the search, it's something very strong. It takes me away in writing and even in my life.
Mm. Yeah.
It drives me to be inspired to. And what I'm doing now, I did many interviews with these mothers. I wrote them down.
And interviews.
Yes, interviews, and not formal interviews. I just stay with them. I visit them.
Yeah.
I participate
more
in their manifestations,
narrative.
Their narratives, their stories.
Yeah.
And I believe that these women, they have stories that constitute a great part of the memory of the war in Lebanon that nobody till now has ever dared to write down.
Yeah.
Because, you know, the state wants amnesia, doesn't want anybody to remember. Yeah. They say, okay, it's the war, yalla finish, let's think of the future, let's think of reconstructing Lebanon. But for those people, war is still on because their disappeared didn't show up. Mm. Even they didn't show up as corpses, as dead people. They don't have a corpse. They didn't make their griefness. They didn't wear black. They didn't go through this ritualistic process that all human beings go when they lose someone. They didn't mourn for their disappeared, and this is something very painful, and really it gives them daily suffering. It would be easier for them to be told, look, your kids died, and see, here are their traces, their shirts, their whatever it is. But even this, the state didn't acknowledge its responsibility to do it.
Yeah.
And it's quite a big problem.
Yeah. And what kind of view have you on this situation, how the conflicts came up in Beirut? What do you think? Is that the colonization of Syria or
Well, it's
Israel.
We have many, you know, we have many, many aspects that led to the civil war that started in 1975, you know,
yeah.
and ended in 1990. It lasted for 15 years. There were many aspects, local, regional,
yeah.
and we can't say only because the presence of the Syrians or the presence of the Palestinians or because Israel is our neighbor. We have also local issues.
Yeah.
We have the system, the political system itself, that at that time didn't acknowledge the marginal groups.
Yeah.
There wasn't equal sharing of decision-making and of power and of services. There were privileged people and there were marginalized people, and this really increased the gap between communities in Lebanon, or between, let's say, communities, because I wanted to say classes, but during the war we ended up communities fighting each other. Each community belongs to a certain religion. I don't want to go deep into the reasons because really it needs a whole day to speak about, but what I really like to focus on, that the war has ended and Beirut was rebuilt, but there are certain social and psychological problems that are not acknowledged and that are still pending, especially the disabled, the disappeared, and the displaced. And if you can recognize, the three start with D. I call them the three D's.
Mm-hmm.
They are still suffering from the war.
Yeah.
That ended officially, but to them it did not.
Yeah.
You see?
Yeah, that's right.
Yeah.
There are a lot of refugee camps.
I'm not talking about the Palestinians. I'm talking about the Lebanese who were displaced from a place to another because of their communitarian affiliation. Yani, a Christian was displaced from a Muslim area. A Muslim was displaced from a Christian area.
Yeah.
And this created a new demographic situation in Lebanon, where now you have clean between the brackets, because I hate this term. It's very clean neighborhoods. Yeah. You have Christian on one side, Muslims on one side, Druze on one side, while before the war people were more mixed together.
Yeah.
Now it's less and less. I hope some people, the younger generation now, when they get married, they go and rent apartments. If they are Muslim, they go to the Christian area. And I'm very optimistic for this, because we cannot survive unless we are one country, unless we acknowledge each other, unless we live peacefully with each other.
Yeah. And in your book, in your novel, it is not only the disappearance of the mother or this describing of what is going on in a family. It is also the this not knowing of what is the right place.
Yeah.
Maybe has this to do with this situation.
Yes. It's not only the disappearance of the mother. It's the disappearance of a whole peaceful life,
yeah.
A life where she doesn't remember, but existed before her mother's disappearance, which lasted only for 2 years. She was 2 years old when her mother left. And the disappearance also of a certain economic way of living, disappearance of a worm raising, disappearance of agricultural activities, disappearance of the family itself, because the disintegration of the family, the father is getting old, the brother is leaving the house, he wants to get married to a British, but it didn't work, he married someone he doesn't love. The disintegration of the dreams that you used to have, and you believed one day that you are going to fulfill, but you did not. The disappearance of your hopes, of your... it's the whole theme about disappearance. And what you said is very interesting, that she cannot choose a place because deep inside there is that turmoil, there is that uneasiness. Where to belong? Her mother is Lebanese from Argentinian, Argentinian from Lebanese origin, and her mother left, and she's living in a house where she doesn't feel she belongs to.
Yeah.
And she married someone who left and went to the Gulf, so neither the house of her husband nor her first house are enough for her to find herself, and she's always on the edge of uneasiness.
Yeah.
And at the end she said something very interesting, the last page. She said, well, when she became pregnant, and then she gave birth to a daughter, and she said, well, I kept my life looking for my mother, but what I was looking for is inside me.
Yeah.
And I found it. She found it through this giving birth to her daughter.
Mm. So I would say this is a metaphor for these silkworms in a way.
Exactly, it is a circular movement.
Yeah, because you have to put the silkworms every day to another place, and you have to be very careful to them and so on. And this is the same situation like going into the...
Yes, and as I told you before, Yani, they used to live through the change of seasons. Their life, this family, it changes through the change of seasons. And if your life changes, your psychology changes, you are always in a constant changing. And there is that very close, if I can say, marriage between her life, Sarah's life, and the life of nature.
Yeah.
They go together.
Yeah.
And the life of the worm, as you said.
Yeah.
And it's a circle. Even the movement of the ant, Auntie Shams, when she dances, there is that circular movement. The seasons repeat themselves, and Sarah leaves her village. She makes her trip all over the world, and then she comes back to the first place. Always this circular, and I think this circular, and I say this with some reservation, has to do with my unconscious being as a Druze, because the Druze believe in reincarnation. The Druze believe that you die and then you are born, you die and then you are born. And though I'm not at all a knowledgeable person in the Druze religion, but we are always brought up in somewhere in our unconscious having this idea, and it really, in a way or another, drives our life, leads our life in a positive way.
Yeah.
You have a bad day, but the second day you believe it's going to be a good one, and it helps you a lot. This idea of reincarnation somewhere back in my head, it helps me to see things always in an optimistic way.
So, ich werde jetzt noch einen kurzen Ausschnitt aus Wilde Maulbeeren von Iman Humaydan Yunis lesen. Der Roman ist im Lennos Verlag erschienen, genauso wie auch Geschichten aus der arabischen Welt auf Besuch, eine Anthologie, in der verschiedene arabische Autorinnen, auch Alia Mamdouh, die Vororte des Zorns, die auch jetzt den Roman Die Leidenschaft veröffentlicht hat, versammelt sind. Und der Lenus Verlag aus der Schweiz ist tatsächlich einer der Verlage, die schon seit langem arabische Literatur übersetzen und fördern. Jetzt also kurz ein Ausschnitt aus Wilde Maulbeeren. Ich musste den Kreis schließen und bin zum Ausgangspunkt zurückgekehrt, dorthin, wo alles begann. Ja, nun bin ich wieder da, um Zeuge zu werden, wie mein Vater hinscheidet, mein Vater, der doch niemals sterben wird. Er ist tot, ruft Tante Shams aus seinem Zimmer. Die blaue Plane, die gestern Nacht von den Männern aufgeschlagen wurde, ähnelt von oben einem prallen Ballon, der sich in die Luft erheben würde, hielten ihn nicht 8 starke Seile am Erdboden fest. Die akkurat auf dem Hof aufgereihten Stühle aus Holz und Korbgeflecht verschwinden fast darunter. Ich stehe auf dem Dach der oberen Harder und höre von unten Frauenstimmen. Dann ist es plötzlich still. Die Totenklagen werden je von einem Windstoß unterbrochen, der an der meergleichen blauen Plane über den Köpfen zerrt. Die Stimmen da unten verstummen, um gleich darauf von einer kräftigen Luftströmung wieder emporgerissen zu werden. Die meisten Stühle sind besetzt. Meine Tante thront neben dem Kopf des Aufgebahrten und blickt aus geröteten Augen den Trauergästen ins Gesicht und dann wieder auf die wenigen noch leeren Stühle. Überall weiß verschleierte Frauen in knöchellangen, schwarzen Gewändern. Ich mache kehrt und erreiche über das steile Treppchen an der Außenmauer die schmale Terrasse hinter Mutias Zimmer. Durch das äußere Fenster kann ich in den düsteren Raum blicken. Die Läden sind auf der Seite geschlossen, die auf den Hof geht, wo der Scheich aufgebahrt ist. Ich lasse das Eisengitter vor dem Fenster los, trete einen Schritt zurück und schaue erneut in das Zimmer. Die Umrisse der Möbel sind nur schemenhaft zu erkennen. Ebenso das ungemachte breite Bett in der Ecke. Aber ich sehe den orangefarbenen Vorhang, der den Raum in ein Wohnzimmer mit einer Kochnische und in ein Schlafzimmer mit einer Waschgelegenheit teilt. Plötzlich ein langgezogenes Klagen. Die Stimme von Frauen, die eben den Hof betreten haben. Ich gehe hinunter, trete durch das schwarze Tor und sehe zahlreiche Frauen aus der Verwandtschaft meines Vaters, die Tante Shams und Vaters erster Frau mit weißen Taschentüchern zuwinken. Über den aufgebahrten Gebäude tauschen sie die üblichen Worte aus. Verstehen kann ich sie nicht. Tante Shams sitzt noch immer neben Vater. Sie beugt sich ein wenig über seinen Kopf und murmelt etwas. Dann richtet sie sich schnell wieder auf und lehnt sich zurück. Ihr Gegenüber hat blass und schweigend die Frau meines Bruders Platz genommen. Nun gehe ich auch hin und wähle einen Stuhl hinter meiner Tante, die mich sogleich auffordert, doch in der ersten Reihe Platz zu nehmen, um Vater nahe zu sein. Ihr Gesicht ist hart und noch dunkelhäutiger als früher. Mit versteinertem Blick sieht sie Vater an. Es ist, als schaute sie ins Leere. Die Wimpern zittern ein wenig, die Unterlippe bebt. Was sie wohl denkt in diesem Augenblick? Vielleicht, dass sie nun endlich reden kann, ohne dass er ihr gleich den Mund verbietet. Sie erkundet sich bei der hinter ihr sitzenden Frau nach Kindern und Verwandten, die sie lange nicht gesehen hat. Dann lächelt sie vor sich hin. Doch als meine Schwägerin ihr etwas zuflüstert, verkrampft sich ihr Gesicht. Sie starrt Vater an. Darauf hast du gewartet. Nun bist du erlöst, gute Shams, sagt sie sicher zu sich selbst und haut sich dabei auf den Oberschenkel. Jetzt kann ihr dieser Mensch nie mehr den Mund verbieten. Jetzt kann er sie nie mehr anschreien oder Ibrahim gegen sie aufhetzen. Sie ergreift die Hand des Scheichs, eine fahle, steife, kalte Hand. Vielleicht sagt sie sich, erst jetzt bin ich imstande, frei von Angst, deine Hand zu halten. Eine schwache, schlaffe, kraftlose Hand. Was für ein Unterschied zu früher. Da hätte ich sie manchmal so gebraucht.
Steady, are you ready? Are you ready? What's going on? Steady, are you ready?
Are you ready?
What's going on?
Tell me what's going on.
Cold, fresh air. Feel the melody that's in the air. Oh, yeah. I'm down, take a look around. Oh, let's go now. However do you want me? However do you need me? However do you want me? However do you need me? However do you want me? However do you need me?
Das Buch, das wir jetzt vorstellen, ist von Caroline Ehmke, von den Kriegen Briefe an Freunde. Und zwar legen diese Briefe Zeugnis ab über mich, als auch die Zeugin selbst, sagt Caroline Ehmke. Denn es gab Gründe, diese persönliche Anschauung bei einer Veröffentlichung nicht aus den Briefen zu entfernen. Immer wieder haben meine Freunde, die die Briefe lasen, mit Erstaunen und Entsetzen reagiert. Das hätten sie sich so nicht vorgestellt. Das hätten sie nicht gewusst. Denn alle ihre Freunde sind politisch interessiert und auch gut informiert. Und trotzdem scheinen die Briefe, die Caroline Ehmke aus den Krisen- und Kriegsgebieten der ganzen Welt geschrieben hat, einen besonderen Blick auf die kriegsbestimmte, bedingte Zerstörung an den Rändern der Welt zu ermöglichen. Da bezieht sie sich auf Susan Sontag in ihrem Buch, die schreibt, das Leiden anderer betrachten von einem Phänomen, das auch ich, also Caroline Ehmke, an meinen Freunden entdecken konnte. Die Zuschauer oder Leser, die jeden Tag von Berichten aus Krisenregionen in der ganzen Welt überflutet werden, sehen zwar die Bilder des Grauens, aber mit der Zeit stumpfen sie ab. Sie können die Nachrichten nicht in einen für sie anschaulichen Zusammenhang bringen und am Ende glauben sie nicht, dass sie wirklich einer Realität entsprechen. Diese Texte sind jeweils aus, diese Briefe in dem Sinne sind jeweils aus den Regionen Kosovo, Libanon, Nicaragua, Rumänien, New York, Pakistan, Afghanistan, Kolumbien, Nordirak, Irak geschrieben worden. Und Rückkehr 2, es gibt auch unterschiedliche Zeitschichten in diesem Buch, in der sie versucht eigentlich dieses Leiden, das sie dort erfahren hat, wieder zu bearbeiten. Die Briefe sind in dem Sinne eine Möglichkeit, um überhaupt wieder die eigene Sprache zu finden, sich wieder in einer Welt zurechtzufinden, die nicht von dieser Zerstörung betroffen ist. Denn der Krieg wird nicht mehr erklärt, sondern fortgesetzt. Das Unerhörte ist alltäglich geworden. Das sagt Ingeborg Bachmann dazu. In Bezug auf ihre zweite Rückkehr sagt ein Freund zu ihr, warst du da nicht entsetzlich unvorsichtig? Eine Freundin fragte, warum musst du denn ausgerechnet nach Medellin fahren? Und ein anderer Freund, das nächste Mal pass besser auf dich auf. Natürlich haben sich alle Sorgen gemacht und das Motiv ihrer Kommentare war Zuneigung. Gleichwohl basieren solche Fragen auf einer Reihe von unzutreffenden Annahmen über den Krieg und seine Zeugen. Sie suggerieren, man könne sich in Krisengebieten schützen, man könne die Risiken kalkulieren. Aber sind alle, die in einem Bürgerkrieg der Gewalt zum Opfer fallen, unvorsichtig? Waren alle einheimischen Zivilisten, die im Krieg ums Leben kamen, lediglich zu sorglos? In einem Bürgerkrieg kommt jeder als Todesopfer in Frage. Der Mythos vom sauberen Krieg zwischen Armeen und zweier Nationalstaaten, in dem nur Soldaten kämpfen und sterben, ist nicht erst in Zeiten des Krieges gegen den Terror entzaubert worden. Die Rede von der angeblich neuen Epoche ganz anderer Kriege ist eine Farce. Schon im Zweiten Weltkrieg oder in Vietnam wurden Zivilisten abgeschlachtet oder ausgebombt. In den Bürgerkriegen in Spanien und Mittelamerika ohnehin. Manchmal habe ich den Verdacht, dass solche Äußerungen über unnötige Risiken nicht nur in einer verständlichen Unwissenheit über den Krieg wurzeln, sondern auch in dem Glauben, niemand brauche freiwillig das Schicksal von Fremden in einem weit entfernten Kriegsgebiet zu teilen. Warum sollte man sich dem aussetzen? Ich kann das nicht befriedigend beantworten. Ich kann nur vermuten, es gibt Kollegen, die wollen schreiben, um sich selbst zu lesen. Es gibt solche, die wollen Preise gewinnen. Es gibt solche, die erzählen wollen, solche, die aufrütteln wollen. Was ich weiß, ist nur, was ich schon geschrieben habe. Ich will Zeugin sein bei den Menschen, denen Unrecht widerfährt. Aber der Krieg stößt mich ab. Jedes Mal, es wird nicht weniger. Ich gewöhne mich nicht daran. Ich bin nicht fasziniert von Leichen und Verwüstung. Mich widert es an. In dem Moment, wo ich beginne, solche Reisen erträglich zu finden, würde ich aufhören. Jetzt also das Gespräch mit Caroline Ehmke über bzw. von den Kriegen.
ich war jetzt wirklich sehr beeindruckt von dem Buch von den Kriegen, Briefe an Freunde. Vielleicht könntest du kurz berichten, wie es dazu gekommen ist, dass du tatsächlich dich dazu entschieden hast, diese Art der Reportagen zu schreiben, beziehungsweise dich auch in diese Länder zu begeben, die wir tatsächlich ja auch nur als Krisenregionen kennen normalerweise. Und ich denke, hat das vielleicht möglicherweise etwas mit einer bestimmten journalistischen Ethik auch zu tun?
Ja, also auf einer bestimmten Ebene, glaube ich, ist das sehr, sehr schwer zu benennen, weil das so viele verschiedene Gründe sind, die da zusammenkommen, warum man sowas macht. Das eine ist, glaube ich, dass ich ursprünglicherweise mal aus der Philosophie komme. Also ich habe mal Philosophie studiert und habe bestimmte philosophische Themen, die mich sehr umtreiben und interessieren. Eines der großen Themen, die mich auch gerade immer wieder motiviert haben, in diese Länder zu fahren, ist der Zusammenhang von Gewalt, also physischer Gewalt und Traumatisierung der Opfer, die Gewalt erfahren, die nicht nur physisch beschädigt oder versehrt werden, sondern die vor allem psychisch auch langfristig so beschädigt werden, dass die ganz, ganz häufig auch ihre Sprachfähigkeit ein Stück weit zumindest verlieren. Und die Vorstellung, dass Opfer von Gewalt nicht nur Opfer geworden sind, sondern nachher nicht mal mehr in der Lage sind, das Unrecht, das ihnen widerfahren ist, sozusagen für uns kohärent oder intelligibel zu beschreiben, das ist etwas, was mich jedes Mal wieder so umtreibt, dass ich gerne in diese Länder fahre und versuche, die Geschichten dieser Opfer zu rekonstruieren. Man kann natürlich sagen, das ist auch eine Form von journalistischer Ethik, aber es kommt da natürlich noch ganz, also wahrscheinlich eher banale Sachen hinzu, wie Fernweh, also ich reise einfach gerne, und es gibt dann auch und gerade in diesen Krisenregionen häufig so viel Großzügigkeit und Gastfreundschaft und auch Schönes, dass es manchmal zumindest das Leid, das man da erfährt, auch übersteigt. Also das ist sicherlich auch ein Grund zu reisen.
Ja. Ja, auf journalistische Ethik bin ich gekommen, weil gerade in dem, wie du eben Jeffrey Goldberg beschreibst oder auch kritisierst, der eben einen Zeugen anführt, der tatsächlich ja nicht wirklich ein Zeuge sein kann. Da wäre die Frage, was ist das für eine Situation? Man trifft in einem irakischen Gefängnis auf jemanden, der sich als Psychopath herausstellt und der tatsächlich durch die Weltpresse fast beinahe mit an einem Krieg schuld ist.
Ja, ganz gewiss, wobei ich glaube, dass man diesen psychopathischen Gefangenen in dem Gefängnis im Irak also nicht verantwortlich machen kann, sondern den Journalist, der einfach einen wirklich krankhaften, gestörten Fabulierer und Geschichtenerzähler hochstilisiert hat zum Kronzeugen für die Achse des Bösen und für die Verbindung zwischen Al-Qaida und Saddam Hussein und damit natürlich einer der manipulierten Gründe für den Krieg der Amerikaner gegen den Irak war. In der Tat, ich glaube, da hat es wirklich was mit journalistischer Ethik zu tun. Wobei man dazu sagen muss, dass diese Erfahrung, dass ich eben eine Geschichte nachrecherchiert habe, die jemand anders geschrieben hatte, deshalb, weil sie so wahnsinnig einflussreich war. Also diese Geschichte von Jeffrey Goldberg im New Yorker ist überall zitiert worden. Sie ist auch nach und nach irgendwie so sonderbar diffundiert und zum allgemeinen Platz geworden. Eine Geschichte, für die kein einziger Geheimdienst der Welt Belege hatte. Das hat natürlich was mit journalistischer Ethik zu tun, zu sagen, das kommt mir unglaubwürdig vor. Ich will das mal recherchieren und nachrecherchieren und schauen, wer dieser Zeuge eigentlich wirklich ist und dann eben vor jemandem zu stehen, der vollkommen unglaubwürdig ist. Ich glaube, man muss der Fairness halber dazu sagen, dass dieses Fehlurteil, das der Goldberg getroffen hat, nämlich einem Zeugen gegenüber zu sitzen, der meiner Ansicht nach wirklich richtig schwachsinnig war und den er für glaubwürdig gehalten hat, ich kann nicht wirklich entscheiden, ob er einfach einen anderen Eindruck hatte, eben einen subjektiv anderen Eindruck von einer Person, oder ob er schiere Propaganda betrieben hat. der Fairness halber muss man dazu sagen, das kann natürlich allen von uns Journalisten die ganze Zeit auf jeder Reise bei jeder Geschichte passieren, dass wir schlicht und ergreifend uns irren in sinnlichen Wahrnehmungen, in persönlichen Einschätzungen. Also ich glaube, dieser Mythos des objektiven Berichterstatters, den wir da immer so vor uns hertragen, den muss man schon auch mal hinterfragen. Insofern muss ich auch zugeben, sicherlich ist mir das auch schon passiert, dass ich irgendjemanden für glaubwürdig gehalten habe, der ein Lügner war. Vielleicht habe ich falsche Informationen aufgesessen und sie weitertransportiert. Eine Gewähr dafür gibt es nicht. Man kann natürlich versuchen, mehr und mehr Informationen zu sammeln. Man kann versuchen, einen zweiten oder einen dritten Zeugen für dieselbe Information zu bekommen. Das ist auch im Grunde genommen das, was ich dem Goldberg eher vorwerfe. Er hat bei all dem, was er sonst recherchiert hat, genügend Informationen bekommen, die diese Aussage von diesem irren Kronzeugen widersprochen haben. Das ist der eigentliche Vorwurf, den man ihm machen muss. Insofern vermute ich in dem Fall, dass es sich wirklich eher um Manipulation handelt bei dem Artikel.
Ja. Du hast ja in dem Buch in dem Sinne Briefe an Freunde geschrieben. Das ist ja dann nochmal etwas anderes, diese Briefform zu wählen, als tatsächlich diese Recherchen, auch Reportagen für den Spiegel dann aufzubereiten. War das eine Möglichkeit, die Situation zu verarbeiten, aufgrund dessen, dass gerade in den Reportagen, die man dann in den Magazinen wiederfinden kann, genau diese Form der Reflexion auf diese Flüchtlingslager, auf diese Gewalt eigentlich, der auf diese Menschen, die eigentlich dieses verletzte Wissen in sich tragen, dass das nicht möglich ist, das in unpersönlichen Reportagen eigentlich zu präsentieren?
Ja, das ist richtig. Ich glaube, da kommen zwei Momente zusammen. Das eine ist genau das, was du sagst. Also natürlich ist es in zumindest dem bundesdeutschen Journalismus anders jetzt vielleicht als im angelsächsischen Raum bei uns sehr, sehr untypisch und auch eigentlich tabuisiert, dass der Autor der Geschichten sichtbar wird. Ich glaube, das hängt damit zusammen, dass wir im hiesigen Raum immer glauben, in dem Moment, in dem wir zugeben würden, dass wir auch nur subjektive Beobachter sind, wir sofort Gefahr laufen, dass uns die Glaubwürdigkeit entzogen wird, dass niemand mehr glaubt, wir könnten neutral sein, dass niemand glaubt, wir könnten fair Bericht erstatten. Ich glaube, dass viele Kollegen unterschätzen, dass wir ohnehin schon längst ein Glaubwürdigkeitsproblem haben als Medienberichterstatter und uns, ich glaube, mittlerweile sozusagen Medienkritik und Kritik an der Subjektivität der Berichterstattung ohnehin schon zum Gemeinplatz geworden ist. Und insofern gibt es da, glaube ich, also zumindest hier in Deutschland noch eine Konvention in der Schreibform, die, glaube ich, den Lesern schon längst nicht mehr entspricht.
Yeah.
Kommt aber auch noch was anderes hinzu. Das andere ist sicherlich, dass auch wenn ich jetzt 20 Seiten hätte länger schreiben können im Spiegel, also diese Artikel, die ich sozusagen ganz offiziell geschrieben habe über diese Krisengebiete, ich glaube, wenn die länger gewesen wären, auch vielleicht wenn sie jetzt etwas subjektiver gewesen wären, sie hätten mir trotzdem nicht das Gefühl vermittelt, dass es reicht. Und das hat weniger mit dem Journalismus zu tun oder mit dem Magazinjournalismus, als vielmehr mit der Erfahrung von Krieg und Gewalt. Also ich glaube, diese Briefe und dieses Buch ist wirklich entstanden aus so einem Gefühl von vollkommenem Versagen heraus. Einfach das Gefühl, dass man nicht ausreichend beschrieben hat, wie Krieg und Gewalt in das Leben von Menschen und ganzen Regionen eingreift. Und das hat sich auch nicht aufgelöst durch dieses Buch, sondern das bleibt. Und so wie du am Anfang gesagt hast, waren die Briefe, die ich angefangen habe zu schreiben, eben nach dem ersten Kriegsansatz, wirklich auch eine Form für mich selbst zu versuchen zu verstehen, was ich da erlebt hatte.
Ja, das heißt,
Was heißt das? Also in dem Buch ist es ja so, dass du ab eigentlich in der Mitte gibt es mehr oder weniger einen Bruch. Vorher sind es ja dieses Aufdecken, gerade im Kosovo auch dieses Recherchieren. Ist es ein Genozid gewesen oder nicht? Und du hast ja, glaube ich, selber sogar ein Massengrab gefunden. Und und genau da eigentlich eine Form des Aufdeckens. Ab New York, ab dem 11. September, verändert sich die Perspektive ein bisschen, weil du tatsächlich dann stärker, glaube ich, auch Stellung beziehen musst in dieser plötzlich sehr stark veränderten Welt nach dem 11. September. Kann das sein?
Sicher. Also natürlich bleibt auch Aufdecken in dem Sinne, glaube ich, ist gar nicht so stark meine Perspektive. Also das geschieht vielleicht in einzelnen Situationen, einfach deshalb, weil ich mich dem Phänomen von Kriegen eben nicht aus der Täterperspektive oder aus der Perspektive eines militärischen Apparats oder mit irgendeiner Neigung für militärische Logistik oder so annähere, sondern weil mich eben immer die Opfer interessieren. Und dadurch ist sowieso, glaube ich, schon mal eine andere Perspektive als jetzt über dem, was klassischerweise Kriegsberichterstattung geheißen hätte.
Yeah.
Und vielleicht liegt darin natürlich auch ein, wenn man so will, aufklärerisches Moment, als dass man einfach diesen Mythos vom sauberen Krieg und der sozusagen klare Kombattanten hätte, die sich auf zwei verschiedenen Seiten einer eindeutig gezogenen Frontlinie bewegen würden. Also dagegen schreibt das ganze Buch an. Das ist ganz richtig.
Auch gegen den Mythos des Embedded Journalism, der da gerade jetzt im Irakkrieg produziert wurde?
Ja, ganz eindeutig. Also zu dem Embedded Journalism gibt es ja ein sehr explizites Kapitel,
ja.
In dem Abschnitt über den Irakkrieg, bei dem ich aus meiner Erfahrung, und ich war nicht embedded, aber ich habe eine Situation erlebt, in dem ich gemeinsam mit einer kurdischen Einheit in einer Kampfsituation gelandet bin, eher per Zufall als beabsichtigt, und diese Erfahrung, existenziell bedroht zu sein in so einer Kriegssituation und dann im Umfeld von kämpfenden Soldaten, in dem Fall den kurdischen Peschmerga zu sein, einfach vollkommen deutlich gemacht, warum Embedded Journalism nicht funktioniert. Also vielleicht gibt es einzelne Leute, die ganz besonders heroisch sind und denen es möglich ist, sich diesem Zwang, glaube ich, zur Verbindung mit den Soldaten, von deren Einsatz sein eigenes Leben abhängt, zu widerstehen. Meine Erfahrung ist, dass ich glaube, in dem Moment, in dem man existenziell bedroht ist und sich mit einer kämpfenden Einheit bewegt, dass es nahezu unmöglich wird, eine kritische Distanz zu diesen Leuten aufrechtzuerhalten. Und insofern, ich halte das für wirklich die intelligenteste Maßnahme des Pentagon überhaupt, die sie getroffen haben in den letzten 4 Jahren, diesen Embedded Journalism einzuführen, weil sie damit wirklich eine unglaublich intelligente Form von Zensur praktizieren, indem sie die Journalisten eben hineinladen sozusagen und integrieren in den Verband. Aber es ist eher eine deprimierende Erfahrung, muss ich sagen.
Ja, das heißt, wie hast du dann gerade eine andere Perspektive entwickeln können? Das ist doch eher dann durch das kritische Nachfragen dann möglich und mit den Leuten vor Ort zu diskutieren, warum Deutschland zum Beispiel diese Intervention, diesen Krieg aus völkerrechtlichen Gründen nicht sich daran nicht beteiligen konnte. Macht das dann eine andere Perspektive aus?
Ich glaube, die andere Perspektive macht erstmal aus, dass man sich gar nicht erst einlässt auf dieses Spiel. Also ich habe mich im Nordirak wie in allen anderen Ländern auch immer frei bewegt. Ich habe mich nie einem sozusagen Kampfverband in dem Sinn embedded angeschlossen. Es gibt Situationen, in denen man plötzlich irgendwo in einem Kriegsgebiet sich befindet und dann eben bei sein oder eben neben auch Soldaten oder Militäreinheiten sich bewegt, aber immer als unabhängige Person, die gehen und weglaufen oder woanders hinfahren kann, wann sie will. Also das, glaube ich, ist der entscheidende Punkt zunächst mal, woher eine andere Perspektive kommt. Die andere Perspektive kommt auch daher, dass ich mich gar nicht erst, also sofern es sich in irgendeiner Weise vermeiden lässt, auf diese offiziellen Pressekonferenzen begebe, oder nur sozusagen Stellungnahmen von also eben großkopferten Politikern einhole, sondern wirklich eher versuche, mir erstmal die Geografie zu erschließen. Ich versuche erstmal diese Landschaften von Gewalt zu verstehen und ich begebe mich immer eigentlich dorthin, wo mit Opfern dieser Verwüstungen zu sprechen ist. Und natürlich geschieht es dann auch, wenn man sich dort sozusagen mit den Zivilisten auseinandersetzt, dass die einen auch viel weniger als Journalist behandeln, als einfach als jemand Fremdes, der eine ganz andere Welt sozusagen repräsentiert. Und dann entstehen genau Situationen wie die du beschrieben hast, dass man nämlich gefragt wird natürlich, ja, warum verhält sich denn Deutschland so und warum verhält sich Europa so? Und das ist sozusagen in dem Moment auch schon, wo man im Grunde genommen den Stift und den Notizblock beiseite legt und einfach versucht zu diskutieren.
Ja, ja, was auch besonders beeindruckend ist, ist dann eben die Situation, was macht man, wenn man eigentlich in einer Situation ist, wo man Kinder zum Beispiel besser schützen müsste. Also diese Situation in Rumänien, wo es um den Kauf eines Kindes geht, oder auch in Nicaragua, wenn man erlebt, unter welchen Bedingungen. Also was heißt das, wenn man sich da eigentlich der eigenen Hilflosigkeit bewusst wird und eigentlich nur die das einzige Mittel ist, zu berichten, also ohne diese Verantwortung und nicht wirklich eine verantwortliche Position einnehmen kann. Wie geht
ja,
man?
Ja, klar, also sozusagen, es ist natürlich in vollkommen es reicht nicht aus und natürlich gelegentlich beneidet man diejenigen, die tatsächlich praktische Hilfe leisten können, also ob es Rote Kreuz Mitarbeiter sind oder vielleicht Entwicklungshelfer, die vor Ort sind. Natürlich würde ich mir gelegentlich wünschen, so dieses Gefühl zu haben, dass man irgendetwas wirklich ausreichen kann. Aber gleichzeitig muss ich sagen, und davon erzählt das Buch eben auch, dass es mir immer und immer wieder begegnet ist, dass Menschen, die ich getroffen habe, keineswegs um praktische Hilfe fragen oder einen um Geld bitten oder ob man sie mit dem Wagen irgendwo hin transportieren kann, sondern sehr, sehr, sehr häufig haben mich Leute gefragt, schreibst du das auf? Und ich glaube, das, was sie damit wollen, ist gar nicht mal so sehr die Vorstellung, dass in dem Moment, in dem jemand schreibt, sozusagen die Welt käme, um diese Menschen dort aus dem Elend zu retten, sondern ich glaube, die wollen etwas ganz anderes, nämlich dass Opfer, die sozusagen dauerhaft und permanent struktureller Gewalt ausgesetzt sind. Irgendwann verlieren die den Glauben daran, dass das, was ihnen widerfährt, Unrecht ist.
Ja.
Irgendwann, glaube ich, übernehmen die tatsächlich ein Stück weit die Perspektive der Täter, die sie eben stigmatisieren oder ausschließen oder misshandeln oder umbringen. Also nicht sie selbst, sondern ihre Verwandten, weil sie natürlich, wenn es andauert, dieses Unrecht irgendwann glauben. Das kann ja eigentlich nicht sein, dass es Unrecht ist, wenn es niemals gestoppt wird. Und das heißt, die begegnen mir als jemanden, der schreibt, als jemand, der sie sozusagen darin bestätigt, dass das, was ihnen widerfährt, tatsächlich Unrecht
ist. Ja.
Und das ist sozusagen eine Aufgabe, die wirkt ganz klein vielleicht, die ist natürlich aller praktischen Hilfe vorgängig, aber nachdem was ich so erlebt habe, scheint es mir sehr wichtig zu sein.
Ja, der Zeuge hebt in dem Sinne dann diese Situation gerade der Menschen in den Flüchtlingslagern auf, die eigentlich diese grundlegende Erfahrung des Ausgeschlossenen, also des Homo Sarkers eigentlich machen, wie man
ja.
Es bei...
Ich glaube, genau das ist es, dass überhaupt irgendjemand zu ihnen kommt und ein Gespräch aufnimmt, hebt sie sozusagen in diesen Status von einem menschlichen Wesen, wo sozusagen irgendeine Art von intersubjektiver Beziehung hergestellt wird, dann werden sie erstmal wieder zurückversetzt. Denn woher ist die Erfahrung, die sie machen, natürlich in einer vollkommenen Negation. Nicht nur in der pragmatischen Hinsicht sozusagen, dass sie eben ausgeschlossen werden, ausgesperrt werden, sondern auch, dass sie vergessen werden und niemand überhaupt nur sie so ernst nimmt als menschliche Wesen, dass man sich mit ihnen verständigen wollte. Und das ist in der Tat, glaube ich, für die diese Begegnung, also dass sie wieder hineingeholt werden in dieselbe Gemeinschaft.
Ja. Und noch eine Frage. Das Buch ist Sebastian Bolesch gewidmet. Warum?
Sebastian Bolesch ist der Fotograf, der mich auf sehr vielen Reisen, nicht allen, aber sehr vielen Reisen begleitet hat. Er ist einerseits ein wirklich herausragender Fotograf, ich glaube weltweit für Krisengebiete. Jemand, der besonders behutsam, also anders als es das Klischee von so Fotografen in Kriegsgebieten suggeriert, der wirklich besonders behutsam mit Menschen umgeht. Und jemand, ohne den ich glaube, ich viele der Situationen nicht so unversehrt überstanden.
Das war das Gespräch mit Caroline Ehmke über das Buch von den Kriegen. Wer von den Kriegen schreibt, sagt sie, sucht einmal mehr nach Erklärungen für etwas, das sich nicht erklären lässt. Verwirrt lässt uns der Krieg zurück, verstört über die Macht, mit der uns seine Logik aufzwingt, verzagt vor allem über den Zufall, durch den sich Schicksale entscheiden. Krieg erteilt eine Lektion in Demut. Und diese Lektion in Demut, Dieses werden wir jetzt kurz fortsetzen mit einem Auszug aus Ethel Adnans Buch von Im Herzen des Herzen eines anderen Landes. Ethel Adnan ist eine Autorin aus dem Libanon und dieses Buch ist erschienen jetzt bei Surkamp und von den Kriegen von Caroline Ehmke ist im Fischer Verlag erschienen. Das wäre auch noch zu bemerken. Und zwar hat Ethel Adnan angefangen in New York auch über den Krieg in Bagdad, also in Irak, zu schreiben. Und es ist wirklich eine Art Tagebuchbericht ihrer eigenen Unfähigkeit, überhaupt mit dieser Situation umzugehen und dafür eine Sprache zu finden. Das Wohnzimmer fegen und all die herumschwirrenden Engel aufscheuchen, an Kalifornien denken, das zurückweicht, sich langweilen, die Vision eines verschwundenen Bagdads in die Luft werfen, Energie an Zorn verschwenden, die Gegenwart einkapseln, aufgebracht sein, um nicht noch unruhiger zu werden. Die Schleusen des Körpers öffnen, gründlich die Bilder irakischer Leichen studieren, die auf dem Boden ihres Landes liegen, das Ende von allem wünschen, einem selbst und den anderen, zu jenen Bildern zurückkehren und sie in Ikonen verwandeln, beten, sich eine demonstrative Gleichgültigkeit zulegen, seine Gefühle begraben, sich beim Friseur erleichtert fühlen, spazieren gehen, einige Erinnerungen entsorgen und dem Tod sich zu zeigen erlauben, den Film der Dinge, die gerade geschehen sind, zeigen, die Seele bitter werden lassen, Reuegefühle bekämpfen und die Schlacht verlieren. Wissen, dass es hier Nacht ist, wenn in Bagdad der Morgen anbricht. An Badr Shakir al-Sayyab denken, in sein Grab hinabsteigen und ihm mitteilen, dass Basora zerstört wird. Das Blut von den Gesichtern seiner Einwohner waschen, Badr sei im Schlaf überlassen. Die gleichgültigen Verwundeten zurück nach New York fliegen, sich an Inannas Gedichte erinnern, Babylons Götter anrufen, sich wünschen, dass sie sich am Kampf beteiligen und wissen, dass dies nicht geschehen wird, Rache im Tod voraussehen. Vor dem flirrenden Chaos stehen, einen grauen Tag begehen, nicht mehr wissen, wo die Grenze zwischen dem Selbst und seiner Umgebung ist, zwei Zeitungen kaufen, um den Horror zu verdoppeln, das Stadium endgültigen Horrors erreichen, Entfernung in Tunnel verwandeln, ein Päckchen erhalten, Bobbys Brief lesen, der weltweite Verheerung voraussagt. Ihm glauben. Das war nun Ethel Adnan zu Vom Herzen im Herzen eines anderen Landes. Am Mikrofon verabschiedet sich Felicia Herrschaft. Hier im Hintergrund hören wir DJ Spooky. You don't see that big clouds, little fluffy clouds. Had little fluffy clouds in them, and they were long and clear, and there were lots of stars at night. And when it would rain, it would all turn. They were beautiful, the most beautiful skies, as a matter of fact. The sunsets were purple and red and yellow and on fire, and the clouds would catch the colors everywhere. That's neat, because I used to look at
might still sleep in the desert.